Hallöchen, David.
Hi, Janis.
Wir haben schon ein bisschen geredet, aber dann reden wir jetzt nochmal. Schön, dass du wieder da bist und endlich mal machen wir keine Werbeveranstaltung hier. Wir reden über Inhalte heute. Willst du unser Thema kurz anteasern?
Ist es nicht eigentlich üblich in Podcasts so ein bisschen vorgeplänkelt zu haben?
Ich.
Normalerweise würden wir uns doch jetzt fragen, wer hat eigentlich das letzte Schachspiel von uns beiden gewonnen?
War das nicht ziemlich knapp?
Ja, und wie ist es ausgegangen?
Ich habe nicht gewonnen,
Okay.
aber ich hatte dich. Das reicht mir. Es reicht mir, wenn ich 70% der Spielzeit besser war und am Ende einen Fehler gemacht habe. Es fühlt sich trotzdem wie ein Sieg an, weil du hast geschwitzt.
Okay, dann sind wir ja beide glücklich mit dem Spiel. Das ist ja schön.
Ja, ich
Und ich
bin.
möchte nochmal sagen, falls sich dieser Podcast jetzt kälter anhört als die anderen, das liegt daran, dass ich das Gefühl habe, dass sich zwischen uns eine gewisse Distanz aufgebaut hat.
Im wahrsten Sinne des Wortes gerade, ne?
Ja, so roundabout, was sind das? 160 Kilometer?
Es sind über 100 Kilometer Entfernung, ja.
Ja.
Ja, genau, wir sitzen ausnahmsweise mal nicht mehr nebeneinander. Ich war zu faul, heute ins Büro zu kommen. Aber gut, ich habe halt das gute Mikro, du hast das Raummikro. Das kriegen wir schon hin. Und die Entfernung, ich meine, wir sehen uns ja, ne?
Genau.
Remote is the future. Oder eigentlich schon die Gegenwart, oder nicht?
Definitiv, ja.
Ich
Da
überlege
hat sich
gerade,
einiges durch Corona geändert.
ja, eigentlich auch vorher, ne? Also ich hab ja quasi knapp vor Corona bei Elio angefangen. Und auch da konnte ich schon remote arbeiten. Also bin ich geneigt zu sagen, Elio war schon immer modern.
Cool. Wäre eigentlich auch mal ein Podcast-Thema, ne? Kannst du auf deine Bucketlist schreiben, so wo macht Remote-Arbeit Sinn, wo macht Sinn, sich persönlich zu treffen, warum? Aber wir
Es
driften ab.
ist
Oder?
sensibel, es ist sensibel, das Thema.
Ah.
Ne? Nicht jeder kann remote arbeiten. Nicht alles kann neu gedacht werden, sagt man ja so schön. Das ist ein eigenes Thema für sich, da hast du recht. Aber du hast gut übergeleitet. Wahrscheinlich total unbeabsichtigt oder beabsichtigt, ich weiß es nicht, weil auch wenn wir heute über Inhalte reden, ja, wir machen ein hartes technisches Thema, aber wir machen trotzdem einen Werbeblock. Denn wir haben ein Elio-Produkt. Eigentlich haben wir mittlerweile zwei Elio-Produkte, aber machen wir erstmal dieses hier, um das es heute geht, ein bisschen öffentlicher. Wir sprechen heute über Word Embeddings. Und wie kamen wir auf die Idee? Naja, wir haben ein Elio-GPT-Projekt gebaut. David, willst du da als Außenstehender etwas zu sagen?
Genau. Das war eines der schönen Elio-Projekte, weil
Du nichts damit zu tun hattest.
ich durfte es mir mit ausdenken, ich durfte den Workshop noch machen und dann durfte ich es an dich und den Alex übergeben, um es zu bauen. Das macht schon auch Spaß. Können wir öfter so machen, muss ich sagen. im Prinzip wollen wir einfach darauf eingehen, dass wir immer mehr gefragt werden nach GPT-Modellen, die Unternehmen benutzen können, mit ihren eigenen Daten Fragen zu ihren eigenen Daten stellen können und das in einer Art und Weise, die kostengünstig ist und die vor allem sicher ist, so dass die Daten nicht öffentlich verfügbar sind. Ist vielleicht nicht die beste Idee im offenen ChatGPT seine Unternehmensdaten reinzuschreiben.
Ist meine auch nicht so
Und
leicht, oder?
wie ist nicht so leicht? Ja, gut, ist anstrengend, genau. Man musste, wenn es um die 1000 Dokumente geht, hast du, denn dann wird es sowieso auch schwer, genau. Aber du könntest ja auch einfach nur mal ein Dokument hochladen und Fragen dazu stellen. Wäre ja auch möglich. Genau. Ja, und im Prinzip ist das aber eine Sache, die machbar ist. Wie ihr ja dann angenehmerweise gezeigt habt, also ihr habt bewiesen, dass die Idee kein Quatsch ist, indem man, ich weiß nicht, wie viel wollen wir darauf eingehen, also indem man eigentlich sich verschiedene Services zusammensteckt, indem man die Dokumente in seiner eigenen Azure-Instanz hochlädt, indem man die mit Azure AI Search gezielt durchsucht und indiziert und indem man dann im Prinzip ein Prompt Enrichment in sein eigenes selbst gehostetes GPT-Model macht und das aber alles innerhalb der eigenen Azure-Instanz, so dass das nach außen abgeschirmt ist. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig und gut noch zu sagen ist, dass letztlich haben wir ja eine sprachbasierte Suche gebaut, ne? Und wir geben quasi Textantworten raus. Also keine, nicht nur reine Suchergebnisse, wie man es kennt, sondern eine Zusammenfassung dieser Suchergebnisse als Text. Und da ist natürlich immer die Frage, wie man sowas in Zeiten insbesondere von ChatGPT auch aufbaut, ne? Weil ChatGPT kann ja theoretisch auch eigen oder man kann ja Models spezialisieren bei ChatGPT. Ich weiß nicht, wie weit du dich damit schon mal auseinandergesetzt hast, aber ich glaube, wenn es daran geht, tausende Dokumente zu oder das Model auf tausenden Dokumente zu spezialisieren, dann wird es auch wieder schwierig, weil wir alle wissen, je länger der Kontext wird, den man ChatGPT gibt, desto ungenauer werden die Ergebnisse mit der Zeit. Und eigentlich ist da die Suche über eine oder eigentlich ist da der Weg über eine vordefinierte Suche eben mit Cognitive Search oder AI Search, so wie wir es gebaut haben, ein ziemlich cooler Weg, um unter Umständen Ressourcen zu sparen und hoffentlich bessere Ergebnisse zu zielen. Das wäre tatsächlich auch mal so ein bisschen eine kleine To-Do für uns, glaube ich, dass wir das mal vergleichen, wie gut sich ein spezialisiertes GPT-Modell gegen unsere AI-Search schlägt. Ich glaube, wenn der Alex in seinem Leben noch mal Zeit hat, dann darf er das gerne auch noch machen. Denn ich muss ja ehrlicherweise sagen, David, du hast das Thema von dir wegdelegiert und ich habe es auch sehr erfolgreich von mir wegdelegiert. Also sind wir beide in einem sehr angenehmen Zustand, in dem wir quasi mit der gleichen Aufgabe betraut waren, aber auch, ich sag mal, oft in Gesprächen dazu eingebunden werden und gerade sogar über diese Aufgabe sprechen, aber eigentlich operativ relativ wenig damit am Hut haben.
Ja,
Von
also ganz liebe
daher,
Grüße an Alex, wenn er den Podcast hört.
ja, hast du gut gemacht.
Ja,
Weiter so.
wir sind echt stolz auf dich und wir merken selber, wir werden älter. Das Machen geht in den Hintergrund. Wir reden nur noch darüber,
Ja.
was wir früher mal gemacht haben.
Ja. Stimmt, wir könnten eine richtig gute PowerPoint dazu vorbereiten.
Safe.
Ja, richtig gut. Ich meine, das hat uns ja Alex schon abgenommen, also unser Alex Fegel, ne? Der hat ja die PowerPoint zu dem Projekt gebaut, eben C-Level, so machen die es. Aber gut, genau, wir Elio haben eine Unternehmenssuche gebaut, die eine Kombination aus AI Search bzw. ehemalig Cognitive Search und ChatGPT ist. Das sollte so der Aufhänger unseres kleinen Intros sein. Aber jetzt brauchen wir eine smarte Überleitung zu unserem Thema, denn was da bestimmt in irgendeiner Weise verwendet wird, sind Embeddings. Und wir wollen ja über Word Embeddings reden. David, was sind denn Word Embeddings mal im High Level?
Genau. Die Frage ist ja, wenn ich so Sprachmodelle benutze, die müssen mit Wörtern umgehen, mit Sprache umgehen. Und jetzt muss ich, also grundsätzlich habe ich ja immer die Herausforderung, ich muss so abstrakte Objekte, das könnten ja auch Bilder sein oder Dokumente oder wie auch immer, die muss ich so kodieren, dass ein Computer damit umgehen kann. Das heißt, ich muss die erstmal in Zahlenwerte transformieren. Das ist der erste Schritt, den man immer zu tun hat. Und ein Embedding geht dann aber noch einen Schritt weiter, denn ich möchte jetzt nicht nur jedes Wort irgendwie eindeutig kodieren, sondern ich möchte auch Beziehungen, die zwischen Wörtern bestehen, mit in diese Kodierung einfließen lassen. Das heißt, ich möchte, dass aus den Kodierungen zweier Wörter hervorgeht, ob diese Wörter sich ähnlich sind oder sich nicht ähnlich sind. Das Gleiche gibt es ja auch bei Bildern. Wenn ich Bilder durch neuronale Netze schiebe und da Embeddings draus entwickle, dann möchte ich auch, dass ähnliche Bilder, also zum Beispiel passiert das ja auch, wenn ich Katzen und Hunde klassifiziere. Die Embeddings von Katzen sind ähnlich und dadurch, dass die sich ähnlicher sind, kann ich dann klassifizieren, ist vermutlich so wie die Katze, die ich in meinen Trainingsdaten gesehen habe, im Unterschied zum Hund, der ähnlich dem Hund ist, den ich im Trainingsset gesehen habe. Genau, und das heißt, das ist das Ziel. Ich möchte irgendwie Repräsentationen meiner Objekte und in unserem Podcast heute meiner Wörter finden, die Beziehungen und Ähnlichkeiten zwischen denen darstellen.
Und wie viele Beziehungen und Ähnlichkeiten kann ich haben? Also das klingt jetzt blöd, ne? Aber weiß ich nicht, Blume und Baum zum Beispiel ist ja von Grund auf verschieden als Baseball und Tischtennisball und Schwimmflügel. Ja. Wie kann ich solche Wörter, wie kann ich mir das vorstellen, diese in Beziehung zu setzen? Mache ich das quasi mit einem Word Embedding Model? Habe ich da beliebig viele? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also typischerweise benutzt du ein Set von Embeddings. Also zum Beispiel auch das GPT oder OpenAI hat ja eigene Embedding-Sets, die man dann benutzen kann. Die sind dann in verschiedenen Dimensionen liegen die vor. Genau, und die Anzahl der Ähnlichkeiten, die Wörter zueinander haben, die skaliert eben mit der Anzahl der Wörter, die in meinem Embedding enthalten sind. Also vielleicht so grundsätzlich können wir ja mal, also vielleicht auch für den weiteren Verlauf des Podcasts, können wir sagen, es geht los mit einem Vokabular, das wir abbilden wollen. Und dann kann man sich fragen, wie viele Wörter der deutschen oder englischen Sprache nehmen wir jetzt auf in unser Vokabular. In den Beispielen nimmt man dann typischerweise so 10.000 Wörter. Das geht aber auch hoch bis zu 100.000 Wörtern in einem Vokabular. Und das heißt, jetzt brauche ich für jedes dieser Wörter eine Repräsentation. Und die einfachste Codierung wäre, wenn ich einfach sage, ich sortiere mir mein Vokabular von A bis Z. Also ich fange an mit, weiß ich nicht, was ist das erste Wort? Anton und gehe bis Zorro. Und dann, wenn ich 10.000 Wörter habe, definiert mir das die Dimension meines ursprünglichen Vektorraums. Der ist dann 10.000 dimensional, also Dimension ist 10.000. Und Anton bekommt in der ersten Dimension 1 und dann nur Nullen. Und das zweite Wort bekommt eine Null, eine Eins und dann nur Nullen. Und Zorro hinten hat 9.999 Nullen und dann eine Eins.
Du baust quasi eine N-Kreuz-N-Matrix auf, mehr oder weniger.
Genau. Und was man dann gemacht hat, das ist im Prinzip ein One-Hot-Encoding. Das kennen wir ja auch von ja, anderen Feature-Engineering. Tasks, die man so hat, irgendwelche kategorischen Variablen, die man so encodet. Das Problem, was man da hat, ist, da sind sich alle Wörter gleich. Weil wenn du jetzt, und jetzt kommen wir dahin, was ist denn eigentlich Gleichheit? Also Gleichheit kannst du, also du kannst zum Beispiel einfach mal Differenzen bilden, also Abstände voneinander. Und wenn du Anton minus Zorro rechnest, dann hast du bei Anton ja ganz oben die 1 minus eine 0, die ganz oben bei Zorro ist, dann hast du in dem Differenzvektor oben eine 1 und ganz unten in der letzten Stelle wirst du eine 0 minus eine 1 haben, die Zorro hat. Da hast du eine minus 1.
Ich glaube, man muss nicht. Ich hake kurz ein. Ich will es kurz verbildlichen. Wir reden hier gerade über mathematische Vektoren in einem Raum, ja. Und du willst gerade die Abstände zwischen zwei Vektoren, also Punkten, erklären, ne? Also jedes Wort wird quasi durch diese Dimensionalität, beziehungsweise jedes Wort wird irgendwie in einem Koordinatensystem abgebildet durch das, was du geschrieben hast. Wenn wir
Ganz
jetzt
genau. Und
drei
im
Wörter haben, ist das eine
Prinzip,
3 kurz 3. Und Dimensionen, ne? Okay, weiter.
genau,
Sorry.
und im Prinzip ist dein Koordinatensystem hat so viele Dimensionen, wie du Wörter hast. Das sind quasi die Achsen, quasi jedes Wort liegt entlang einer Achse. Und also mathematisch gesprochen liegen die dann auf der 10.000 dimensionalen Sphäre, weil alle haben halt den Wert 1, also die haben alle den gleichen Abstand vom Ursprung, nämlich 1.
Also ist jedes Wort ein Einheitsvektor.
Genau,
Boah, ich kann
so.
glänzen.
Ja, genau. Und das bedeutet aber auch, dass die Differenzen alle, also die Wörter alle den gleichen Abstand voneinander haben, quasi. Also ich bekomme, weil jedes hat an einer unterschiedlichen Stelle die 1 und wenn ich die voneinander abziehe, bekomme ich immer irgendwo eine 1 und irgendwo eine minus 1. Das heißt, ich habe in so einer Codierung noch keine Relation der Wörter zueinander abgebildet, sondern die sind sich alle gleich, quasi relativ zueinander. Und das zweite Problem ist, dass das sehr hochdimensional ist. Also, jetzt habe ich halt einen 10.000-dimensionalen Vektorraum, wenn ich vielleicht noch mehr, also das ist wahrscheinlich ein eher kleines Vokabular, wenn der 100.000-dimensional ist, ist der noch größer und das macht es dann natürlich auch auf der Anforderung, was Rechenleistung angeht, schwieriger. Und Embeddings greifen eben an diesen beiden Punkten ein. Zum einen, ich setze Wörter miteinander in Relation und zum anderen, ich setze die Dimension meines Vektorraums runter, weil ich dann typischerweise eher so über 300 Dimensionen spreche oder über 500 Dimensionen, nicht mehr über 10.000.
Ist dieses One-Hot-Encoding denn eine Art Pre-Processing oder eine Alternative? Also da ist mich leicht verloren gerade.
Also ich glaube also jetzt sollten überall Embeddings verwendet werden. Ich glaube nicht, dass du mit One-Hot-Encoding
Ja.
noch arbeitest im Sinne einer Alternative.
Das heißt, die Beschreibung, die wir jetzt gerade hatten, N-Kreuz-N-Matrix, also irgendwie, man spricht ja, glaube ich, von einem Korpus, das ist eine Anzahl von Wörtern drin. Diese Beschreibung, die trifft auf Word-Embeddings als solche nicht zu, sondern das ist das Problem, was Word-Embeddings versuchen zu lösen,
Ja,
diese
was du
Hochdimensionalität.
hast, wenn du Embeddings dann gewählt hast, ist, also wenn du sagst N Kreuz N, dann sagst du ja 10.000 mal 10.000
Genau.
und mit den Embeddings bekommst du eher eine M Kreuz N, nämlich die Dimension deiner Embeddings, also 300 mal 10.000 und jedes dieser 10.000 Wörter, also die Wörter sind quasi die Spalten und das bekommt dann Werte in den 300 Dimensionen deiner Embeddings. Und also das sollten wir vielleicht, damit man dem jetzt folgen kann, damit das nicht
Ja.
zu schwer nachzuvollziehen ist, irgendwie mal plastisch machen. Ich habe da ein Beispiel aus einem Blog geklaut.
Sehr gut.
Wir beschäftigen uns jetzt mal mit vier Wörtern. Wir nehmen Mann, Frau, König und Königin. Das sind vier Wörter, die wir haben. Und jetzt könnten wir die One-Hot-Encoden, dann wäre Mann eine 1000 und Frau wäre eine 0100, König wäre eine 0010 und Königin eine 0001. Und dann haben wir die zwar irgendwie kodiert, aber wir haben keine Relationen zueinander. Und wenn wir uns jetzt quasi händisch Embeddings überlegen, dann könnten wir uns einfach mal Attribute oder Kategorien überlegen, anhand derer wir ein Wort beschreiben wollen. Zum Beispiel Geschlecht. Und beim Geschlecht würden wir dann sagen, ja, Mann ist minus 1, ja, das ist männlich, Frau ist plus 1. König ist auch eher männlich, ja, vielleicht nicht ganz so viel wie Mann, aber machen wir minus 0,96. Ja, das ist schon sehr männlich, König, in deiner Vorstellung. Königin ist sehr weiblich, 0,98, also ne, ausgedachte Werte, aber so in der Art. Genauso könnten wir uns neben dem Geschlecht auch fragen, wie königlich ist denn etwas? Und Mann und Frau hat erstmal keine Information darüber, ob man königlich ist oder nicht. Das heißt, das wird irgendwo in der Mitte, irgendwo rund um 0 sein. 0,0, 0,01, sowas. König und Königin, die sind sehr königlich. Das ist quasi eine der zentralen Informationen des Wortes. Die sind dann eine 0,99, 0,98, sowas in der Form. Dann gibt es noch alles mögliche andere. Also in meinem Beispiel habe ich jetzt noch Alter. Bei Mann und Frau ist es eigentlich schwer zu sagen, eine Altersvorstellung zu haben. Also ich persönlich würde vielleicht glauben, bei Mann und Frau, vielleicht siehst du das anders, ein bisschen älter, weil es ist ja nicht mehr Junge und Mädchen, es ist ja schon Mann und Frau. Aber eigentlich auch nicht viel Altersinformation. König und Königin würden wir wahrscheinlich beide uns einigen, ist noch älter. Also du wirst König, also ich habe dann die englische Queen im Kopf, dann denke ich schon sehr alt. Und dann kriegen die entsprechende Werte. Und so geht man jetzt immer weiter durch. Und also wir hatten jetzt gerade drei Dimensionen für unser Embedding. Jetzt stell dir vor, du hast dir da 300 Kategorien überlegt, in die du die einordnest. Und was du jetzt hast, ist, du kannst das alles in eine Matrix schreiben. Die Spalten, Mann, Frau, König, Königin. Und die Embeddings sind dann zeilenweise angeordnet. Und da hast du die ganzen Werte drin. Und das ist die sogenannte Embedding-Matrix. Das ist ein wichtiger Begriff, den man dann aufbaut. Und jetzt ist quasi jede Spalte, also die Mann-Spalte, da stehen ja die Embedding-Werte für alle Embedding-Kategorien drin. Das ist dann mein Embedding für das Wort Mann. Und Mann hatte jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel, ist der Vektor ist jetzt nicht mehr eine 1, 0, 0, 0, sondern eine minus 1 für Geschlecht, eine 0,01 für königlich und eine 0,05 für Alter. Ja, das heißt, da kommt mehr Farbe rein in die Vektoren. Die sind jetzt unterschiedlicher. Und das Spannende ist, dass der Vektor von Frau, der sieht fast genauso aus, weil wir für königlich und für Alter ähnliche Einschätzungen haben, aber der ist komplett anders in der Kategorie Geschlecht. Da hat er eine minus 1. Und das heißt, wir sehen jetzt, der zentrale Unterschied zwischen Mann und Frau liegt im Geschlecht in diesen Embeddings. Und das heißt, so finden Relationen zwischen den Wörtern Eingang in unsere Codierung. Ist war dem zu folgen?
Ja, ich würde es mal in meiner üblichen Manier sehr, sehr plump runterbrechen. Also, wenn ich mir das, würde ich das jetzt für ein C-Level erklären, ja? Also für jemanden, der nicht programmiert oder die nicht programmiert, dann und trotzdem sehr gerne viel redet und auch sehr gerne sehr viel Ahnung von etwas haben möchte. Würde ich das runterbrechen als ein Embedding beschreibt letztlich die Relation zwischen einem Attribut, einem beschreibenden Attribut unter Umständen und einem Wort. Ja. Ist das ungefähr so richtig zusammengefasst? Also der mathematische Zusammenhang zwischen dem Vokabel König mit den Attributen, anhand derer ich versuche, den König zu beschreiben. Du hast das jetzt mit Mann, Frau, königlich gemacht zum Beispiel.
Genau, also ein Embedding beschreibt die Beziehung des Wortes, für das ich das Embedding bilde, zu allen Attributen, weil das ja hochdimensional ist. Also, also mathematisch gesprochen wäre das, aber du bist ja mit dem C-Level sprechen. Mathematisch ist es die Projektion auf diese Achsen, denn was du jetzt hast, ist, eben hatten wir gesagt, wir haben 10.000 Achsen und jedes Wort ist eine eigene Achse. Jetzt haben wir dann 300 Achsen und die Achsen sind unsere Attribute. Und wir gucken, wie ausgeprägt bist du auf welcher Achse. Das heißt, wie stark ist die Attributseigenschaft in dem jeweiligen Wort ausgeprägt? Genau, und das Coole ist, damit kannst du jetzt rumspielen. Ja, also wenn ich dir jetzt so ein Set von Embeddings gebe, dann kannst du dir so Fragen stellen wie Mann ist zu Frau, wie König zu. Und dann kannst du einen Algorithmus fragen, was ist denn so ähnlich? Mann ist zu Frau, wie König zu. Und mit dem Embedding, was wir eben definiert haben, kommt dann raus Königin. Das heißt, du kannst so Relationen abfragen und im Prinzip, was du machst, ist, du willst ja wissen, also wenn du das jetzt mathematisch lösen würdest, Mann ist zu Frau, wie König zu irgendetwas, wie kannst du das eigentlich ausrechnen? Du nimmst dir das, also du kannst dir das wie eine Gleichung hinschreiben. Mann minus Frau ist gleich König minus X. Weil wir ja eben gesagt haben, mit Differenzen können wir die Abstände zwischen Vektoren bestimmen. Und jetzt kannst du quasi Mathe aus der 8. Klasse benutzen oder weiß ich nicht, oder aus der 6. Klasse, kannst die Gleichung umstellen und kannst sagen, X ist gleich König minus Mann plus Frau. Und das Schöne ist, König minus Mann plus Frau kannst du ausrechnen, weil du die Embeddings für die alle hast. Das heißt, du kannst einfach die Vektoren voneinander abziehen und jetzt hast du quasi einen Vektor, der da rauskommt, nämlich der König minus Mann plus Frau Vektor und ein Wort, das du suchst. Und jetzt musst du einfach alle Wörter, die du hast, alle Embeddings, die du hast, testen darauf, wie ähnlich sind sie zu dieser Summe, die du da definiert hattest. Und ein Maß für so eine Ähnlichkeit ist zum Beispiel die Cosinusähnlichkeit. Das ist was da oft benutzt wird. Das hat man auch in der Schule mal gemacht. Wenn man zwei Vektoren hat, dann kann man quasi sagen, der Cosinus, den die miteinander einschließen, den kann man berechnen, Im Prinzip ist das das Skalarprodukt geteilt durch die Summe der Beträge. Das ist jetzt
Du
nicht, ist
sprichst
nicht so
gerade
wichtig im
von einem
Detail, aber das ist
Winkel.
quasi, wir haben ein Ähnlichkeitsmaß, mit dem wir jetzt ausrechnen, wie nah sind die zueinander. Und so lösen wir dann diese Gleichung.
Du kurz reingehakt. Das ist der Winkel zwischen Vektoren, glaube ich, ja. Und den versuchst du.
Genau.
Also jetzt haben wir ein Ähnlichkeitsmaß und das ist relativ cool, weil bei der Rechnung, die du jetzt gerade vorgestellt hast, da zeigst du ja nicht zwingend auf einen Punkt, den es im Koordinatensystem so, also den Punkt, den gibt es im Koordinatensystem, aber wir haben nicht zwingend etwas diesem Punkt genau zugeordnet gerade. Ist das
Genau.
richtig? Und dann suchen wir quasi, und das versuchst du gerade durch die Blume zu erklären, wir suchen jetzt gerade dann stattdessen den Punkt mit dem geringsten Abstand zu dem Punkt, wo deins drauf zeigt. Und das machen
Genau.
wir dann mit der Kosinusähnlichkeit,
Hätte ich
indem
nicht
wir dann
besser erklären
quasi
können.
durch. Ah, ich sage, ein bisschen Mathe kann ich, ja. Also ich bin zwar der Meinung, man muss nicht zu viel Mathe für Data Science können, wobei du hast mich eines Besseren belehrt mit der Zeit. Ich bin schon der Meinung, dass ich ein vergleichsweise schlechter Data Scientist sein könnte, wenn ich es versuchen würde. Einfach aufgrund diverser Faulheiten und Versäumnisse im mathematischen Bereich. Aber ein bisschen was verstehe ich dann doch noch. Ich würde das als einfache Mathematik bezeichnen, weil. Weiß ich nicht, Oberstufenmathematik halt, beziehungsweise angenehme Oberstufenmathematik, muss ich sagen. Also Vektorrechnung.
Ja, Vektorrechnung fand ich auch, glaube ich, am coolsten im Abi.
Ja.
Das ist.
Vektorrechnung, Analysis und Stochastik hatte ich nicht im Abi. Also ganz, ganz wilde Sache. Aber gut. Jetzt zurück zum Thema Word Embedding. Sorry. Wir haben jetzt vier Attribute oder drei Attribute hatten wir, ne? Wir hatten vier Wörter und drei Attribute. Wie ist denn das in der Realität? Weil theoretisch habe ich ja mehr Attribute. Wie finde ich denn jetzt eigentlich diese Attribute und wer macht das und wie ordne ich einem Wort ein Attribut zu?
Genau. Das ist jetzt vielleicht der am schwierigsten zu erklärende Part. Ich gebe aber mein Bestes.
Noch schwerer. Okay, sehr gut. Gefällt mir.
Genau, und einfach nur mit einem, ich hoffe, nachvollziehbaren Beispiel. Es gibt da zig verschiedene Methoden, wie man Embeddings lernen kann. Aber das hier ist der ich finde, der man noch ganz gut folgen kann. Im Prinzip ist es natürlich nicht handhabbar, sich hinzusetzen, 300 Attribute sich auszudenken, die auch Sinn machen und dann 10.000 Wörter denen zuzuordnen. Und vor allem hilft das ja auch nicht, wenn das ein Mensch macht, sondern das soll ja nicht den Bias nur von dem einen Menschen haben, das soll ja irgendwie schon zu unserer Sprache im Allgemeinen passen. Das heißt, was man macht, ist, man möchte das irgendwie automatisch trainieren. Und zwar mit einem Trainingsdatenset. Und das Trainingsdatenset sind Texte unserer Sprache. Und wir hatten eben einen wichtigen Begriff schon angesprochen und gelernt, haben über den gesprochen. Das ist diese Embedding-Matrix. Denn was ich ja im Prinzip will, ist, also wir hatten das in unserem Beispiel, weil, ne, die Mann, Frau, König, Königin und die Attribute. Und die möchte ich füllen. Wir haben das eben händisch gemacht, haben uns das überlegt, so welche Werte könnten wir da reinschreiben. Wir wollen, dass das jetzt ein Algorithmus für uns macht, und zwar nicht nur für drei Attribute, sondern, und das legen wir fest, wir sagen, wir wollen zum Beispiel eine 300 Kreuz 1000 oder Kreuz 10.000 Matrix machen, also dieses M Kreuz N Ding. Und was man da machen kann, ist, man kann zum Beispiel einfach ein neuronales Netz dafür benutzen, um zu lernen, wie sollte so eine Matrix aussehen. Und die grundsätzliche Idee, die man hat, ist, man nimmt sich einen Satz, sowas wie David ist der beste Schachspieler in, und man möchte, dass das neuronale Netz das folgende Wort lernt.
Alternativ auch Jannis ist Wintermeister 2023
Genau.
von der IA. Ja,
So,
okay.
und wir wollen, dass das neuronale Netz sowas lernt wie David ist der beste Schachspieler in Bielefeld. Beziehungsweise das werden wir in unserem Trainingsdatenset finden, weil wir haben alle möglichen Social Media Chats in Bielefeld ausgelesen und da haben wir das ganz oft gelesen. Da haben wir relativ selten sowas gelesen wie David ist der beste Schachspieler in
Ja, ich wage
Kautabach.
auch zu bezweifeln, dass das wahr ist. Aber das, was wahr ist, ne, vielleicht stürzen wir uns darauf, ist das mit dem Wintermeister-Ding.
Ja, wir können von mir aus Wintermeister, ist
Danke.
auch okay. So, und das heißt, jetzt können wir quasi eine Aufgabe so definieren, dass wir sagen, Wir geben unserem neuronalen Netz als Input eine bestimmte Anzahl von Wörtern vor dem Wort, das wir suchen. Also sagen wir die 5 Wörter davor, das wäre dann, ist der beste Schachspieler in. Das ist der Input. Und die Aufgabe ist, im Prinzip eine Klassifizierungsaufgabe, 10.000-dimensional, finde mir aus den 10.000 Wörtern des Vokabulares das, was nach diesen 5 Wörtern jetzt am wahrscheinlichsten kommt.
Woher kommt denn das Vokabular insgesamt? Du hast jetzt ein Beispiel von
Ja
einem
gut, auf
Satz.
das mussten wir uns auch festlegen. Also wir mussten uns auf ein Vokabular festlegen, 10.000 Wörter, die wir mitnehmen, und wir mussten uns auf die Dimension unserer Embeddings festlegen. Genau. So, und jetzt, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen einfach eine Embedding-Matrix, die wir, das macht man ja ganz oft im Deep Learning, die wir einfach mal random initialisieren. Das heißt, wir geben da einfach mal irgendwelche Embeddings rein und kodieren diese 5 Wörter, die wir als Inputs haben, mit ihren Embeddings aus dieser Embedding-Matrix, geben die in unser neuronales Netz und machen die Klassifikation hinten. Und dann prüfen wir halt, weil wir kennen ja wir haben ja den Originaltext, und dann wird das halt am Anfang falsch sein, weil er halt am Anfang sowas sagt, wie ist der beste Schachspieler in Kautabak oder in Flughafen oder wie auch immer. Und im Prinzip die Lösung, wie so oft, ist auf magische Weise Backpropagation. Im Prinzip, wir trainieren immer weiter, wir haben eine Kostenfunktion, wie gut war deine Vorhersage. Und dadurch werden dann die Werte der Embedding-Matrix einfach verändert. Und das machen wir so lange, bis wir irgendwann sagen, jetzt haben wir einen guten Classifier gebaut und da kommen jetzt gute Sachen raus. Und dann gucken wir, was steht eigentlich in der Embedding-Matrix, und da stehen dann offensichtlich Werte drin, die für eine gute Klassifizierung funktionieren. Und interessanterweise ist nicht gesagt, dass wir die alle verstehen. Also ob die wirklich königlich, Alter oder irgendwas sind, vielleicht liegen die auch schief dazwischen irgendwo, also in Vektoren gesprochen. Also typischerweise wird man viele finden, eine Gender-Attribut wird da vermutlich drin vorkommen und irgendwas irgendwie so Lokalitätenmäßiges. Aber vielleicht gibt es auch welche, die wir gar nicht so direkt verstehen. Aber das Schöne ist, sie funktionieren. Und sie werden natürlich umso besser, je länger ich trainiere und je besser mein Trainingsdatenset ist und genau, je mehr Wörter in meinem Vokabular sind.
Klingt aufwendig. Ich glaube aber, du hast eine neue Lieblingsfrage bei Elio-Interviews für Bewerberinnen und Bewerber bei uns, ne? Die geht doch auch irgendwie in die Richtung. Willst du die mal stellen und willst du die erklären? Ich habe das Gefühl, die passt gerade.
Aber das Problem ist ja, dass wenn wir das jetzt machen, kann ich die Frage nicht mehr stellen.
Doch, weil dann ist automatisch angenommen. Einfach so
okay.
einfach. Podcast-Hörer
Ja, genau.
werden.
Was ich super spannend finde, als ich
Ja.
darauf gestoßen bin, ist, du nimmst jetzt irgendeinen Text oder irgendeinen Korpus von Texten unserer Sprache und trainierst damit diese Embeddings.
Ja.
Und jetzt funktioniert am Ende dein Classifier damit auch. Also am Ende bildest du dieses Sprachgut ab, und was für ein Problem könntest du dir einfangen? Ist, glaube ich, die Frage, die ich stelle. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie genau so formuliert habe. Ich formuliere die immer ein bisschen anders, aber das ist die Frage. Und da du schon dabei warst, als ich sie gestellt habe und wir sonst hier niemanden haben, muss ich es selber beantworten.
Danke. Danke, dass du mich jetzt nicht reinlaufen lässt,
Ja, würde
obwohl ich
jetzt auch
geduldig
keinen Sinn machen. Das
zuhöre.
Problem ist, und ich meine, das Lustige ist, das ist natürlich ein Problem, was eigentlich ja für jedes Machine Learning Modell gilt. Ich bin nur so gut wie meine Trainingsdaten. Und wenn unsere Sprache und wenn die Texte, die wir zum Training benutzen, wenn die gebiased sind, also wenn da drin Vorurteile stecken, dann kommen die auch in unseren Embeddings raus. Und es gibt da ein Paper von 2016, ich kann immer den Namen nicht aussprechen, Bulukbasi et al., 2016. Und im Prinzip, die haben das gleiche gemacht wie wir oben, Mann ist zu Frau wie König zu, und haben mal geguckt, was finden wir da in Embeddings, und so heißt auch das Paper. Das Paper heißt nämlich Man is to Computer Programmer as Woman is to Homemaker. Und das heißt, das ist natürlich eine Aussage, wo man sich so als Gesellschaft Gedanken drüber machen kann.
Böse Zungen sagen nicht mehr zeitgemäß.
Wollen wir sagen, Mann ist genauso nah an Computerprogrammer wie Woman an Homemaker ist dann Hausfrau, ne? Oder Care-Arbeit. Ein anderes Beispiel da drin war, Father is to Doctor as Mother is to Nurse. Das heißt, unser Sprachmodell mit solchen Embeddings, das bringt unseren Kindern bei, wenn du ein Junge bist, kannst du ein Doktor werden, wenn du ein Mädchen bist, wirst du halt eine Krankenschwester. Mit einem Fünftel des Gehalts. Und das liegt einfach daran, dass das eine Realität ist, in der wir leben, dass unsere Sprache das transportiert und dass das ja auch meistens so vorkommt. Und das heißt, typischerweise, wenn unser Modell irgendwelche Texte liest, in denen Doktoren beschrieben werden, sind das Männer und Krankenschwestern sind Frauen. Und jetzt ist halt das Problem, du baust dir so ein Modell, was das gelernt hat, du benutzt das Modell und das verbreitet dann ja diese Vorurteile. Ja, weil du stellst dem Fragen und das wird dann mit so einem Bias antworten. Und damit verfestigst du ihn. Das heißt, eine wichtige Aufgabe, die man eigentlich hat, ist, wie werden wir die los? Also können wir, wenn wir Embeddings trainiert haben, also wir haben oben das gemacht, wir haben unsere Embedding-Matrix trainiert, können wir die jetzt noch so verändern, dass da solche Biases nicht mehr vorkommen? Und das ist Ziel dieses Papers, was ich da genannt hatte. Die schlagen vor, dass das geht. Und in diesem einen Beispiel, also wir haben ja jetzt immer den Gender-Bias, als Beispiel gehabt, kann man das machen. Und was da ganz spannend ist, man kann zum Beispiel sagen, also das Paper ist auf Englisch, die gucken sich mal an die beiden Wörter he und she. Und he und she, oder also er und sie, hat ja fast nur eine Bedeutung in unserer Sprache, nämlich männlich und weiblich zu unterscheiden. Da steckt sonst nicht viel mehr drin. Also wenn wir uns diese Embeddings überlegen, die wir oben hatten, wo wir das händisch mal gemacht haben, da hast du halt die Geschlechtskomponente stark ausgeprägt, die anderen nicht so viel. Und die gehen dann sogar noch weiter, die nehmen sich mehrere Differenzen, he und she, man und woman, weiß ich nicht, father, mother und grandfather, grandmother und nehmen die Differenzen und bilden den Mittelwert. Und das, was da rauskommt, ist quasi die Achse des Geschlechtes. Denn diese Differenzen, die unterscheiden sich alle im Geschlecht. Und dann kann ich den Mittelwert nehmen. Und das ist, was in meinem Vektorraum ist, das der Vektor, entlang dessen das Geschlecht gelegt ist. Das ist der erste Schritt. Das heißt, identifizieren der Richtung des Bias, wo wir einen Bias haben können. Das nächste ist, ich möchte jetzt innerhalb dieser Dimension Bias neutralisieren. Und da muss man jetzt erstmal eine Unterscheidung treffen, denn wo ich das nicht machen will, ist zum Beispiel bei he und she. Wenn ich bei he und she den Geschlechtsbias rausnehme, haben die Wörter keine Bedeutung mehr. Das macht keinen Sinn. Dann kann ich die nicht mehr benutzen und kann diese Information nicht mehr tragen. Ich möchte ja schon noch über Geschlecht sprechen können, ich möchte nur keinen Bias drin haben. Das heißt, das sind sogenannte definierende Wörter. Die definieren mir die Kategorie, über die ich noch sprechen will. Aber sowas wie Doktor, das möchte ich nicht assoziiert haben mit, ist es männlich oder weiblich, sondern jeder soll ein Doktor werden können. Das heißt, ich unterscheide definierende und nicht definierende Wörter. Das macht man tatsächlich typischerweise händisch und das sind auch nicht so viele. Also man sucht ja vor allem die definierenden Wörter raus. Und was man dann macht, ist, in diesem Vektorraum die ganzen nicht definierenden Wörter, da nimmt man die Bias-Komponente, die nimmt man raus. Also man macht das, indem man den Vektor projiziert auf diese Achse. Und das bedeutet, dass, also in dem ursprünglichen Embedding hat Doktor ja noch eine stärkere männliche Komponente als eine weibliche Komponente. Und jetzt nivelliere ich das und mache das gleich. Und danach muss ich in einem dritten Schritt noch dafür sorgen, dass die Entfernungen von zum Beispiel Mann und Frau zu Doktor hinterher auch gleich lang sind. Also vorher war die von Mann kürzer zu Doktor und jetzt sollen die von Mann und Frau genau gleich lang zu Doktor sein. Und so kann man sich dann da durcharbeiten und man kann dann nach und nach einfach diese Embedding-Vektoren mit Methoden der linearen Algebra verändern und kann diesen Bias daraus entfernen. Und dann hat man eben Embeddings, die nicht mehr so stark Vorurteile transportieren. Genau, also die Details, die mathematischen Details, die stehen alle in diesem Paper. Wenn man sich dafür interessiert, die sehe ich mich jetzt nicht in der Lage, auf der reinen Tonspur vernünftig rüberzubringen. Aber das ist die
Was
Idee.
ja, für mich stellen Sie jetzt, ich hatte unterschiedliche Schwingungen oder ich war auf einer Gefühlsachterbahn, ja. Das erste Gefühl war, theoretisch muss man ja wissen, welche Bias es alles gibt. Ja, du hast ja jetzt über einen Geschlechtsbias gesprochen. Es gibt ja auch kulturelle Biases, ne? Die sind ja auch irgendwo, ich würde nicht mal sagen, unbedingt in unserer Sprache, zwingend in unserer heutigen Sprache verankert, aber auch in vielen Artikeln, in denen berichtet wurde, anhand derer quasi solche Word-Embeddings trainiert werden, ne? Das heißt, oft haben wir eben, ich sag mal, ein historisches Problem in manchen Sachen. Da habe ich mir ziemlich schwierig vorgestellt, die richtigen Biases zu finden und rauszulöschen oder zu entfernen, zu neutralisieren, weil man eben nicht weiß, welche Biases es alle geben kann. Ja? Wir reden jetzt über die größten Biases, die es in der heutigen Medienlandschaft so gibt, aber es gibt ja durchaus noch wesentlich dezentere. Ja? Da habe ich mich gefragt, okay, muss man das alles manuell dann finden, identifizieren, definieren und rausziehen? Und dann hast du dein Konzept erklärt, indem du beschreibende Wörter quasi findest und von anderen Wörtern unterscheidest. Und das klang mir dann so, als gäbe es einen eventuell generischen Ansatz, einen Bias rauszukriegen, ja? Indem man einfach beschreibende Wörter zum Beispiel identifiziert und dann auf eine generische Weise mathematisch ein Bias rausrechnet. Jetzt musst du mich mal aufklären, was ist jetzt der Fall? Ist das, muss ich jeden Bias kennen oder kann ich anhand deiner beschreibenden Wörter oder Word Embeddings anfangen, den Bias generisch rauszuziehen?
Also dazu muss ich sagen, spannende Frage, Janis. Spannende Fragen. Tatsächlich habe ich mir die bei der Vorbereitung auch gestellt. Ich habe da nicht die wahren Antworten zu. Soweit.
Hast nicht gedacht, dass die Frage von mir kommen könnte?
Nö, 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 aber ist ja, ich muss ja nicht alles wissen. Ich glaube, aber also das Erste, das fand ich tatsächlich auch sehr spannend, wo du auch so über kulturelle Dinge gesprochen hast, ist ja, das Coole ist, wenn wir, also du kannst ja auch Sprachen miteinander vergleichen. Also wir hatten jetzt Englisch-Deutsch als Beispiel, man to doctor, like woman to nurse. Ist das im Spanischen auch so? Oder sind die vielleicht in unserem Sinne aufgeklärter. Und bei denen ist
Ja,
diese.
oder im Deutschen gibt es ja auch Krankenpfleger und Krankenschwester, ne? Also wir haben ja unterschiedliche Begriffe für Nurse.
Genau, so, das ist schon mal das Erste, was recht spannend ist. Da habe ich aber noch nichts zu gelesen, ob das irgendwie systematisch getestet wurde. Das andere ist, muss man die Biases kennen? Also, in dem, was ich jetzt gelesen habe, wurde gezielt nach Biasen gesucht und ist halt dieser Geschlechtsbias immer das, was man am häufigsten als Beispiel findet. Ist, glaube ich, auch am leichtesten nachzuvollziehen. Genau, gibt da ja noch alle möglichen anderen Dinge, gibt ja auch immer so Beispiele mit Polizei-KI-Systemen, die dann eher dunkelhäutige Menschen verhaften oder so. Also auch in solche Richtungen kann man ja nach Biasen suchen. Das heißt, das ist jetzt das, was ich kenne. Ich finde aber deine Frage spannend, ob man quasi auch einfach quantitativ numerisch Biases identifizieren kann. Also bestimmte Richtungen im Vektorraum, anhand derer sich die anderen Sachen teilen. Ich muss gestehen, da weiß ich jetzt nichts zu drüber. Ich würde das aber selber auch mal nachlesen.
Ich glaube aber, manchmal ist ein, also es ist jetzt sehr philosophisch, ne? Aber manchmal ist ein Bias ja auch ein Fakt. Ich glaube, da muss man ja auch unterscheiden, ne? Wenn wir jetzt über Einbruchsraten sprechen, dann sind theoretisch, wenn wir wieder auf den Gender-Bias gehen, sind Männlein wie Weiblein dazu in der Lage, irgendwo einzubrechen. Faktisch gesehen rein von der Statistik her ist wahrscheinlich die Einbruchsquote, wenn die Leute gefasst werden, eher männlich dominiert.
Ich meine, was du ja machen könntest, ist, du könntest unsere Podcast-Folge dir anhören zu PCA. Ja. Du könntest Hauptkomponenten identifizieren, entlang derer, also ja, also Hauptkomponenten entlang derer die Varianzen streuen, und dann kannst du wieder zurückgehen und kannst gucken, welche Worte liegen denn ungefähr entlang dieser Hauptkomponenten. Und dann kannst du dich fragen, ob du denen eine Bedeutung zuordnen kannst. Also typischerweise wirst du mit sowas dann vermutlich die Gender-Achse finden, weil die einfach sehr, glaube ich, prägend in unserer Sprache ist. Und vielleicht findest du so auch noch andere Werte. Aber also ich habe es weder gemacht, noch habe ich dazu was gelesen. Das ist jetzt so on the fly meine Antwort dazu.
Nee, das ist ja auch komplett richtig, ne? Ich stelle es mir jetzt gerade nur, wo mir dieses Beispiel eingefallen ist, nochmal schwieriger vor, den Bias rauszukriegen. Weil wenn wir uns jetzt nur auf das Geschlechtsbeispiel stützen, dann gibt es eben Sachen, da versuchen wir gerade in unserer Kultur was zu ändern und versuchen in bestimmten Weisen geschlechtsneutral zu denken. Aber wenn wir jetzt über bestimmte Fakten reden, Fußballmannschaften zum Beispiel auch, ja, wahrscheinlich haben wir mehr Männermannschaften als Frauenmannschaften. Solche Informationen sollen dann natürlich auch nicht in einem Modell untergehen, je nach Kontext, ne?
Ja, ich
Und
meine, das
dann
ist
haben wir auf einmal
allgemein
einen
spannend. Du
kontextbezogenen
entscheidest dich,
Bias.
das ist dann auch eine politische Frage, ne? Also ich weiß nicht, wie ist das? Söder will gerade Gendern verbieten. Vielleicht will Söder auch nicht so gerne die Embeddings in Bezug auf Geschlecht, die biasen. Das weiß ich nicht, wie da seine Einstellung zu ist. Insofern ist das eine spannende Frage natürlich für den Data Scientist, der seine Embeddings baut. Der gibt da natürlich seine eigene politische Vorstellung mit rein, wenn er die biased, ne? Oder könnte.
Beneidest du diesen Data Scientisten oder beneidest du ihn nicht?
Also ich ziehe mich da erstmal auf die akademische Schiene zurück und sage, es ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und als Gesellschaft darüber zu sprechen. Und ich finde es wichtig, wenn man dann Embeddings veröffentlicht und die benutzbar macht, dass man die transparent macht, dass man eben weiß, was wurde da gemacht oder nicht gemacht. Und wie sind entsprechend die Ergebnisse und die Outputs zu interpretieren? Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ansonsten möchte ich jetzt nicht meine persönlichen Ansichten da erstmal jemandem aufzwingen.
Ich habe keine Lösung. Ich bewundere das Problem.
Genau.
Sehr, sehr schön.
Ja.
Wir haben einen Elefanten im Raum stehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich dir nicht zugehört habe, aber für mich steht da noch in den Raum. Wir reden jetzt über Word Embeddings die ganze Zeit, ne? Wie man die macht. Jetzt ist noch die Frage, die sich mir gerade stellt, wofür machen wir eigentlich den Aufwand? Also warum wollen wir jetzt wissen, warum wollen wir eigentlich Wörter in Relation zueinander setzen? Was macht man mit diesen Informationen? Geht das dann schon in die Richtung LLM und ChatGPT oder ist das was ganz anderes? Vielleicht kannst du
Nee,
da noch
also
ein, zwei
das,
Einblicke geben.
die Sprachmodelle werden natürlich einfach besser dadurch, dass du die Embeddings benutzt, ne? Das ist ganz klar. Oder bei so Sachen wie der AI-Search, die wir hatten, wenn du über Document-Embeddings sprichst, das wird halt benutzt, um ähnliche Dokumente zu finden. Also du hast irgendeine Frage, die kannst du ja auch embedden. Also du kannst für die auch ein Embedding berechnen und kannst dann gucken, welches Dokument gibt mir Antworten, die dazu passen, was ist dazu ähnlich. Und genau dafür macht man das, damit man ja also bessere Modelle, bessere Antworten, bessere Suchen hat.
Also Kontext Word Embeddings ist Suche zum Beispiel, ne? Also Word Embeddings werden in Suchen verwendet. Werden die noch irgendwo verwendet oder ist das rein
Ja,
für...
für alles Mögliche. Du kannst da quasi in sämtlichen Sprachmodellen hier Sentiment Classification ist eine bestimmte Äußerung, ist ein bestimmter Twitter, wie heißen die Twitter-Nachrichten, ist der positiv oder negativ gemeint.
Gut, dann wahrscheinlich auch Spam Detection und sowas, ja.
Genau. Ja, und auch in LLMs also da passiert noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber da werden die Wörter ja auch nicht one-hot-encoded reingegeben, sondern die werden embedded. Und dann, also deswegen, wir sind hier eher basic unterwegs, da passiert noch mehr mit. Also Wir haben ja jetzt hauptsächlich über semantische Bedeutungen gesprochen. Also wie ähnlich sind sich einzelne Worte in ihrer Bedeutung? Es gibt noch so Sachen wie Positional Encoding. An welcher Stelle im Satz steht mein Wort? Das kann auch sehr wichtig sein für die Interpretation. Und dann diese GPT-Modelle, die sind ja über den Attention-Mechanismus noch wichtig, die im Prinzip noch so ein Attention-Layer zum Positional Encoding und zu dem semantischen Embedding dazugeben. Und das fließt dann alles quasi mit in ein Gesamtembedding. Das sprengt jetzt aber, glaube ich, den Kontext. Aber im Prinzip auch die, ja, kodieren Wörter in Embeddings, um dann hinten Sequenzen damit wieder auszuspucken, die dazu passen.
Also quasi überall da, wo KI und Sprache verwendet wird, egal in welchem Kontext auch immer, könnten Embeddings im Einsatz sein. Und die
Ja.
Kunst ist es natürlich zu überlegen, wo wird eigentlich gerade KI verwendet. Ja, also ich sag mal, Suchvorschläge bei YouTube zum Beispiel, beziehungsweise das nächstlogische Wort, was man aus Suchleisten kennt. Ne? Da ist halt die Frage, ist da schon KI drin oder nicht? Sehr wahrscheinlich ist es das. Aber wie sieht es zum Beispiel mit Adressen aus? Wenn ich eine Adressvervollständigung habe, hab ich da auch Word Embeddings, ist da auch KI drin? Und ich kann mir vorstellen, wie gesagt, auch in solchen Kontexten, sobald wir Sprache haben, sobald die Semantik wichtig werden kann, haben wir in irgendeiner Weise Word Embeddings im Hintergrund. Ja. Sehr schön. Wir haben über sehr viel gesprochen. Wir sind auch über unserer üblichen Zeit. Und du hast das letzte so grob am Rande angerissen. Wir verwenden bei unserem LeoGPT-Projekt ja die Cognitive Search. Und da sind ja auch Embeddings. Und die Word Embeddings, über die wir geredet haben, sind andere Embeddings als die Document Embeddings von Cognitive Search. Traust du dich mit ein, zwei Sätzen in diese Area rein oder überlassen wir das dem Alex dann für eine spätere Folge?
Ja, ich weiß nicht, was ich noch viel mehr sagen kann als das, was ich gesagt habe. Im Prinzip, bei Word Embeddings geht es halt um ein einzelnes Wort und wir versuchen die Bedeutung davon irgendwie zu definieren. Und du könntest jetzt ja genauso wie du ein Wort nimmst, könntest du auch einen ganzen Satz nehmen oder mehrere Sätze und hast ein ganzes Dokument dann. Dann unterteilst du im Prinzip einfach entweder deinen Korpus in einzelne Sätze oder nimmst halt immer als quasi einzelne Objekte die ganzen Dokumente mit allen Sätzen, die da drin sind. Und dann kannst du damit dieselbe Methodik machen und auch so eine Embedding-Matrix berechnen, wie wir es für die
Das
Wörter
heißt,
gemacht haben.
ein Wort ist letztlich die kleinstmögliche Einheit für ein Embedding. Verstehe ich das richtig? Oder ist das noch kleiner? Ist das
Es
so ein
geht noch, es
Token?
geht immer noch kleiner.
Ja?
Es gibt mittlerweile auch Modelle, die machen das, glaube ich, also auch token-based und die nehmen auch einzelne Buchstaben. Das ist aber dann, damit erhöhst du dir halt extrem deine Dimension, die du hast, ne? Weil wenn du erst 10.000 oder im Prinzip also die Dimension, du hast ja weniger Buchstaben als Wörter, aber du hast halt wie du sie miteinander verknüpfst, das wird noch viel schwieriger. Aber so Modelle gibt es und die funktionieren. Genau, viel mehr weiß ich dazu gar nicht.
Okay, aber ich meine, das macht es ja jetzt deutlich, ne? Wir reden hier über Word Embeddings, das ist relativ klar. Man hat ein Wort irgendwo im Raum, man ordnet dem eine Bedeutung zu. Aber man kann das ja beliebig groß oder beliebig klein machen, ne? Also ich nehme an, dass man jetzt den Buchstaben W relativ wenig zuordnen kann. Das ist eine relativ sinnlose Aufteilung. Aber ich glaube, gerade da in Zeiten, wo wir über Tokens reden, was auch immer jetzt ein Token im Einzelnen ist, ne, das ist ja auch manchmal ein bisschen unterschiedlich. Man kann ja über Wortstämme reden
Genau, ja.
oder Ursprungsformen von irgendwelchen Wörtern, ne?
Genau, also diese Größenordnung der Objekte, die du verwendest, das ist sowieso ein einzelnes Thema. Also auch bei Dokumenten
Ja.
ist ja die Frage, kann ich überhaupt ein ganzes Dokument nehmen? Das wird dann vielleicht auch irgendwann zu groß. Muss ich ein Dokument zerschneiden in Teildokumente und muss die benutzen?
Ja.
Genau, da
Ja,
gibt
genau, ne? Und bei so einer Dokumentation. Ich versuche es jetzt mal, weil mir geht gerade ein Licht auf und ich finde es auch immer spannend, das dann zu äußern, wenn mir gerade ein Licht aufgeht. Ne? Aber das, was ich ja letztlich mache mit einer Frage, ist, ich versuche die jetzt in irgendwie einem, ich nenne es immer mal semantischen Raum abzubilden. Ja, das heißt, ich ordne dieser Frage einen Wert zu und dieser Wert ist dann quasi ein Vektor innerhalb meines Koordinatensystems. Und ich versuche jetzt quasi meinetwegen, ich nenne es mal ein ganzes Dokument zu finden, welches in der semantischen Bedeutung diesem Vektor am nächsten kommt. Und das ist dann letztlich so, wie Dokumentensuchen funktionieren, ja. Interessant wird es dann, wenn wir mehrere Fragen auf einmal stellen und dann quasi innerhalb unserer Frage mehrere Vektoren versuchen abzubilden und das erstmal erkennbar zu machen, dass wir hier höhere semantische, also einen höheren semantischen Kontext haben. Und ich nehme mal an, dann fängt man an, sowohl Fragen als auch Dokumente irgendwo zu zerschneiden, damit man auf die richtigen Inhalte zeigt. Wobei es da auch schwierig wird, die richtigen Chunks zu finden. Und das ist jetzt gerade etwas, ich weiß gar nicht, wie abstrakt das noch ist oder ob das interessant ist oder nicht, aber das kam mir jetzt gerade mal so.
Also was man da auf jeden Fall auch macht ist, da haben wir eben noch nicht drüber gesprochen, typischerweise nimmt man nicht nur die einzelnen Wörter und hat für die ein Embedding, sondern man macht sich noch so ein paar Hilfen. Man hat neben den einzelnen Wörtern als Tokens, hat man noch sowas wie den End-of-Sentence-Token.
Ja,
Und
auf
damit zum
den wollte ich
Beispiel,
hier
wenn du deine
drauf.
Fragen immer mit einem Fragezeichen beendest und die eingibst, dann sehe ich zumindest, da ist ein End-of-Sentence-Token und dann hilft mir das beim Zerschneiden. Und dann es gibt noch so andere Dinge, es gibt auch sowas wie Unknown-Word-Token. Vielleicht nimmst du auch mal ein Wort, was nicht in meinem Vokabular drin war, dann sage ich, okay, Unknown-Word musst du halt so benutzen. Genau, und das hilft dir dann genau mit solchen Dingen noch umzugehen. Ja.
Bei meiner Frage, die du beim Interview stellst, wollte ich eigentlich nicht auf das raus, auf den Bias, den du gerade versuchst zu erklären, sondern darauf, dass du manchmal auch versuchst, von zwei Richtungen einen Satz zu verstehen, einmal von vorne
Ah,
und von hinten.
ja, genau. Das stimmt auch. Also, genau, ich vergesse echt, wie ich diese Fragen formuliere. Normalerweise schreibe ich die halt vorher auf. Aber im Prinzip ist es ja, ich habe doch da ein Beispiel, genau. Mein Beispiel war irgendwas mit Teddy Roosevelt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie ich das Beispiel baue.
Weil Teddy der Teddybär ist und Teddy Roosevelt die
Genau.
Person.
Genau, und die Frage ist immer, also irgendwie so ein Beispielsatz ist sowas ähnliches wie, wie ist denn der Beispielsatz? Ich komme nicht mehr drauf. Wie mache ich den? Also theoretisch einfach, wenn man einen Satz aufhört mit Teddy und man weiß nicht, ob dahinter Roosevelt kommt oder nicht, dann hat eben die Information, dass nach Teddy Roosevelt kommt, eine extreme Änderung in der Bedeutung des Satzes. Denn einmal bin ich noch bei einem Kuscheltier und dann bin ich bei einem ehemaligen US-Präsidenten. Und deswegen, wenn man so Sequence Models baut, sowas wie ein LSTM oder so, ist es ein Unterschied, ob ich ein One-Directional LSTM baue, was quasi nur von links nach rechts die Wörter bekommt und benutzt. Oder ob das einen Satz auch gleichzeitig bidirectional von hinten liest und weiß, übrigens nach Teddy, wenn ich über Teddy nachkomme, kommt Roosevelt. Und deswegen ist das der Teddy Roosevelt. Genau, das ist etwas, worauf ich da hinaus möchte in dieser
Ja.
Frage. Wir müssen die Frage nochmal nachgucken.
Ja, das werden wir irgendwann
Ja.
machen. Aber ich bedanke mich sehr bei dir, David. Ich glaube, wir sind schon über der Zeit. Du hast mir meine Angst genommen. Ich hatte ein bisschen Sorge um diese Folge, weil das Thema doch relativ komplex sein kann und ich echt wenig im Thema drin bin. Normalerweise bereite ich mich vor. Hier habe ich eher von altem Wissen profitiert. Aber das, was spannend ist, ist, dass wir über die Sachen gesprochen haben, über die man schon vor ChatGPT gesprochen hat, größtenteils. Das sind ja alles Themen, ne, aus dem Bereich NLP,
Ja.
die nach wie vor an Bedeutung haben. Und ich finde es echt cool, dass wir mal ein Thema gefunden haben, im Kontext KI und Sprache, welches nicht direkt zu 100% auf ChatGPT verweist und wie kann man es effizient nutzen und klaut es uns die Jobs, sondern einfach mal wieder angenehmerweise einen Inhalt, einen technischen Inhalt geliefert hat.
Ja, ich meine,
Da
das
habe ich ein
Spannende ist
bisschen.
auch, dass also die meisten Beispiele, die ich jetzt hatte, insofern es dazu, also die aus Papern geklaut waren, sind diese Paper zum Teil aus dem Jahr 2000, 2013, 2016. Da hat man sich diese ganzen Gedanken schon gemacht.
Ja.
Da sieht man halt auch, wie Forschung sich entwickelt, ne? Also es gibt dann schon Grundlagenforschung, die liegt schon da, vieles ist da und dann wird es irgendwann so clever mal zusammen gepuzzelt und dann wird noch ein Attention-Mechanismus eingebaut und auf einmal gehen die Sachen durch die Decke. Aber wir stehen auf den Schultern von Giganten.
Ja, David, wir haben die längste Folge aller Zeiten gemacht.
Upsi.
Zumindest bisher. Die Stunde, die hatten wir, glaube ich, noch nie geknackt. Insofern bedanke ich mich bei dir. Hast du noch abschließende Worte?
Nee, ich bedanke mich auch. Ich muss sagen, ich bin überrascht. Es hat auf Distanz trotz allem ganz gut geklappt. Ich freue mich aber, wenn du nächstes Mal auch wieder hier bist.
Ja, natürlich. Heute ist Mittwoch, heute ist nicht der Pizzatag, aber ich muss gestehen, ich bin jetzt auch im Projekt mehr eingebunden, sodass ich nur noch alle 2 Wochen im Büro bin. Da müssen wir die Zeit, dann müssen wir die Zeit qualitativ richtig gut nutzen. Also wir
Machen
müssen
wir.
unsere Zeiten quasi verdoppeln in der Qualität, damit wir auf dem gleichen Niveau bleiben.
Und wir
Aber das
müssen
kriegen
die
wir hin.
Pizzen alle 2 Wochen verdoppeln, wenn du kommst.
Ja, Fabius ist noch da. Ich glaube, der würde auch alles essen, was übrig bleibt, egal wie viel übrig bleibt. Der hört nicht auf. Das ist frech. Aber gut. Ich wünsche dir einen angenehmen Arbeitstag. Ich muss ja sagen, wir sind richtige Frühaufsteher gerade. Du bist sogar im Büro. Ja, das heißt, du bist. Ich gestehe ja, ich bin aus dem Bett in den Podcast gekommen. Ja. Aber du bist vorher wenigstens noch ins Büro gegangen.
Ich bin vorher noch zur ATU gegangen, habe mein Auto zum Reifenwechsel gebracht.
Auch das noch. Ist ja
Ja.
ekelig. Super. Vielen Dank dir und ich sag mal bis was, vielleicht bis später, du und ich, oder für alle Leute, die gerade zuhören, bis zur nächsten Folge.
Bis dann, war mir eine Freude.
Tschüssi.